ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Die Frankfurter Allgemeine hat ein Interview publiziert am 18. Februar 2012 mit drei Vertretern der Virologie, darunter Christian Drosten. Und Sie lesen die Überschrift Biosicherheit künstlicher Viren, wir reden nicht von Zoonosen. Und da steht, wir müssen die Risiken aushalten. Das heißt, Herr Drosten und zwei Kollegen sagen Ihnen, Sie und die ganze Weltbevölkerung müssen diese Risiken aushalten. Ich frage mich, wo bleibt Moral und Ethik bei einem der hochgejubelten Experten der Virologie in Deutschland?
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker vor Ort.
So, ich möchte Herrn Professor Roland Wiesendanger ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich will gleich mal am Anfang einen doppelten Dank sagen. Also einmal den Dank für sein ganz aufrichtiges und beständiges Engagement von Anfang an der Corona-Krise. Ich glaube, was vielen Menschen doch Mut gemacht hat, und dass er sich nicht hat abbringen lassen, sondern das mit einer Konsequenz auch fortführt. Vielen Dank dafür. Und der zweite Dank. Und der zweite Dank dafür, ich hatte ihn nämlich schon vor längerer Zeit angeschrieben und dann hat Herr Professor Wiesendanger erst geschrieben, na, ich weiß nicht, ich glaube, das schaffe ich nicht. Da hatte ich das innerlich schon aufgegeben und dann war er so lieb und plötzlich kam eine Mail und da schrieb er, ach, ich kann doch kommen in dem und dem Zeitraum. Ja, ich wusste nicht, ob er zu diesem Zeitpunkt schon wusste, auf welche kleine uckermärkische Klitsche er da kommt. Ja, aber das macht ja deutlich, er ist wirklich ein Nanowissenschaftler. Also er hat Verständnis für das Kleinste. Ja, also ganz lieben Dank, Herr Professor, dafür. Ich finde das wirklich eine Ehre, dass Sie heute hier sind. Ja. Professor Wiesendanger ist Physiker. Ich denke, er wird uns noch erzählen, was ihn eigentlich treibt, dass er so tief in die ganze Corona-Sache sich sozusagen eingearbeitet hat. So viel ich mitgekriegt habe, gelesen habe, hat er sich vor allem bisher also mit dem Raster-Tunnel-Mikroskopie beschäftigt. Da habe ich gar keine Ahnung, was das ist, aber da müssen wir, glaube ich, noch mal einen extra Abend machen. Das schaffen wir heute gar nicht, ja. Also ich freue mich, dass Sie uns jetzt auf den aktuellen Stand bringen. Sie sind ja sozusagen in Pflicht gekommen, weil Sie der Erste waren, der das auch konsequent vertreten hat und sich das inzwischen bestätigt hat, dass das Coronavirus aus einem Labor stammt. Und wie gesagt, also Sie das ja, inzwischen hat sich das ja auch bestätigt von verschiedenen Seiten. Und was mir im Vorfeld des Beschäftigungs mit dem heutigen Abend nochmal deutlich geworden ist, dass nicht nur die Aufarbeitung wichtig ist, was anbelangt, wie ist man eigentlich mit uns umgegangen und wie ist man mit den Grundrechten umgegangen, sondern vor allem ist mir nochmal ganz wichtig, überhaupt erst in den Blick gekommen, wie wichtig das für die Zukunft ist, für diese Bioforschung, Biowaffenforschung, was da überhaupt abläuft und welche Gefahr da sich noch ereignet. Und da denke ich, werden wir heute auch zu sprechen kommen. Also, herzlich willkommen.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Pfarrer Dietz, bedanken für die freundlichen einführenden Worte. Und auch für die freundliche Einführung und der Einladung, zu Beginn. Ich glaube, es war im letzten Jahr, als Sie mich angeschrieben hatten, kurz vor Weihnachten. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr gerne gekommen. Nicht vielleicht, weil jetzt die Uckermark so attraktiv ist jetzt für einen Hamburger, aber ich bin sehr, sehr gerne gekommen, um vor allem Ihnen meine Hochachtung auszusprechen, Herr Pfarrer Dietz. Und zwar nicht nur für Ihr beeindruckendes Lebenswerk, sondern insbesondere auch für Ihr unglaubliches Engagement im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich habe sehr, sehr viele Artikel über Sie und Ihre Aktivitäten gelesen. Und ein Artikel war überschrieben mit den Worten: Sie sind ein Leuchtturm der Hoffnung, des Anstands und der Vernunft. Ich glaube, besser kann man das nicht zusammenfassen, was Sie da geleistet haben, gerade auch im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Ich glaube, dass Sie eigentlich das verkörpern, was Menschen und insbesondere auch Christen von einer modernen Kirche erwarten. Nämlich das Verbinden und auch immer wieder Erneuern der christlichen Botschaft mit der alltäglichen Lebenssituation, mit den aktuellen Geschehnissen. Und ich glaube, dass es ja gerade die Kirche ist, die einen Grundpfeiler darstellen sollte für Ethik und Moral, die gerade in Zeiten der Corona-Pandemie zu kurz gekommen ist. Ich glaube, wir brauchen alle eine Kirche des Mutes. Wir brauchen keine Kirche als ausführendes Organ der staatlichen Exekutiven. Ich glaube auch, dass wir in der Corona-Pandemie eine Fehlentwicklung gesehen haben. Die Aufforderung an alle Menschen und natürlich auch an die Christen und insbesondere auch an die Kirchenvertreter bis hin zu den höchsten Vertreter der Kirche: Folge Gott bzw. Folge der christlichen Botschaft ist ersetzt worden durch das Wort Follow the Science, Folge der Wissenschaft. Und ich möchte in meinem Vortrag heute Abend Ihnen einmal darlegen, dass das nicht der beste Ratschlag war. Ich denke, wenn wir über die Aufarbeitung der Corona-Pandemie sprechen, dann ist das ja sehr vielschichtig. Und Sie haben tatsächlich im Rahmen dieses Malchower Formats ja ganz unterschiedliche Aspekte auch schon zur Sprache gebracht. Da ist zunächst einmal der politische Aspekt. Da möchte ich vorwegschicken, dass ich kein Mitglied einer Partei bin, keiner Partei nahestehe und deshalb auch sicherlich zu Recht etwas sagen darf, auch über die politischen Geschehnisse damals zur Corona-Pandemie. Es war sicherlich beängstigend, wie eben durch politische Maßnahmen elementare Grundrechte der Menschen außer Kraft gesetzt werden konnten, wie Kontrollorgane wie das Parlament eben letzten Endes nicht wirklich in Aktion getreten ist. Das Kontrollorgan ist ersetzt worden durch eine sogenannte Ministerpräsidentenrunde. Und es gab viele weitere politische Fehlentwicklungen. Diese politischen Fehlentwicklungen sollen aber nicht im Zentrum des heutigen Abends stehen. Nicht zuletzt deshalb, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Politik in der Kirche nichts verloren hat. Und schon gar nicht in dieser schönen Malchorkirche. Ich glaube, dass sich die Kirche und deren Vertreter durchaus darum kümmern sollten, dass die Bibel wieder mehr in den Wohnungen der Menschen zu finden ist und insbesondere deren Inhalte in den Herzen der Menschen. Aber es geht die Kirche nichts an, welches Parteibuch in den Wohnungen der Menschen liegt. Also lassen wir diese politischen Aspekte beiseite. Kommen wir zu den juristischen Aspekten, die natürlich genauso bedeutsam sind. Es ist natürlich höchst problematisch, dass auch die Justiz versagt hat und nicht eingeschritten ist, als es zu diesen elementaren Einschränkungen der Grundrechte kam und dass auch bis zum heutigen Tage Urteile gesprochen werden und Menschen verklagt werden. Aufgrund von Tätigkeiten und aufgrund von Maßnahmen, die man heute eigentlich eher in Verbindung bringen kann mit den Irrtümern der Corona-Maßnahmenpolitik. Und insofern ist es also höchst bedauerlich, dass dieser Prozess eben auch der Einsicht, gerade auch im Bereich der Justiz, doch ein sehr langer ist. Nun, Sie hatten im Rahmen des Mahio-Formats ja auch schon etliche Vertreter, auch der Justiz, auch Richter schon hier, die über dieses Thema gesprochen haben. Deshalb möchte ich das auch nicht weiter vertiefen heute Abend. Der dritte Aspekt, ein ganz wichtiger Aspekt, der medizinische. Da kann man natürlich fragen, wie konnte es sein, dass also Medikamente, die durchaus wirksam waren, verteufelt wurden, gleich zu Beginn der Corona-Pandemie, und dass viele wirksame Medikamente letzten Endes nicht breit zum Einsatz kamen. Auch darüber wurde ja schon hier im Rahmen des Mahio-Formats vorgetragen und auch diskutiert. Es ist erschreckend, dass viele Menschen, viele Vertreter der Politik, aber auch Künstler und auch oberste Vertreter der Kirche ja ohne medizinischen Hintergrund zum Beispiel die Impfstoffe als nebenwirkungsfrei beworben haben. Und ich möchte, und ich habe das mitgebracht, einmal zitieren von einigen Überschriften des Online-Portals der Katholiken. Ich selbst bin katholisch, habe das sehr genau verfolgt. Ich zitiere mal drei dieser Titel aus dem Jahre 2021. Zitat: Vatikan zieht Corona-Zügel an, ohne Green Pass kein Gehalt. Oder Vatikanstaat droht Corona-Impfverweigerern mit Sanktionen. Oder Papst Franziskus sagt, Corona-Impfung ist ein Akt der Liebe. Nun, das alles ist hochproblematisch, insbesondere weil viele eben nicht den medizinischen Hintergrund hatten, um überhaupt beurteilen zu können, ob das wirklich ein Akt der Liebe ist, ein Akt der Fürsorge, ein Akt letzten Endes, um die Gesundheit der Menschen zu garantieren. Nun aber, diese medizinischen Aspekte sollen auch nicht im Zentrum stehen. Aber sie sind wichtig zu erwähnen. Und gerade am vergangenen Samstag kam ich wieder von einer Veranstaltung, wo es insbesondere um die Aufarbeitung der Fehlentwicklung im Bereich der Medizin ging. Der vierte Bereich der Aufarbeitung ist der Bereich des Medienverhaltens. Wir müssen uns fragen, wie es dazu kommen konnte, dass die meisten dieser sogenannten Mainstream-Medien gleichgeschaltet waren zu Corona-Zeiten und dass es zu einer unglaublichen Diffamierung kam, zu einem Framing und zu einem Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Dialog von sehr vielen Menschen. Auch das muss aufgearbeitet werden. Und ich glaube, Sie haben gerade in der nächsten Woche auch einen Vertreter des Medienbereichs. Und ich glaube, das ist auch eine äußerst spannende Thematik, der ich mich aber heute Abend auch nicht näher widmen will. Ich möchte mich konzentrieren auf einen fünften und mir besonders wichtigen Aspekt der Aufarbeitung. Und das ist der Aspekt der Ethik und Moral. Nicht zuletzt auch als bekennender Christ. Ich glaube, dass gerade in diesem Bereich die Kirche als Institution, aber auch die ganzen Vertreter der Kirche, zwar beider Kirchen, der protestantischen genauso wie der katholischen, gut tun würden, diese Aufklärung auch intern voranzutreiben. Das ist vollkommen unabhängig von der Forderung einer politischen Aufklärung. Wir brauchen dazu keine Untersuchungsausschüsse von irgendwelchen Landtagen in Brandenburg oder in Sachsen oder in Thüringen oder gar im Bundestag. Nein, die Aspekte der Ethik und Moral gehören aufgearbeitet, gerade im Bereich der Kirche. Denn wir haben es erlebt und wir mussten es erleben, dass die Kirche als Institution, aber auch die Vertreter der Kirche die moralischen und ethischen Werte, die sie eigentlich als Institution vertreten sollte, mit Füßen getreten haben. Und dass insbesondere auch die nichtkirchlichen Institutionen wie der Ethikrat versagt hat zu Zeiten der Corona-Pandemie. Das mag hart klingen, aber ich möchte das veranschaulichen. Sie alle wissen, dass zu Zeiten der Corona-Pandemie die Kirchen fast durchweg geschlossen waren, mit wenigen Ausnahmen. Wenige Kirchen wurden offen gehalten, aber die meisten Kirchen waren geschlossen. Sie alle wissen, dass es das in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt gegeben hat, weder zu Zeiten der Pest noch zu Zeiten der schlimmsten Kriege in der Vergangenheit. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn Jesus unter uns gewesen wäre, zu Zeiten der Pandemie, hätte er gesagt, schließ die Kirchen, es besteht Ansteckungsgefahr. Oder hätte er gesagt, lass die Älteren und Gebrechlichen in den Seniorenwohnheimen und im Pflegeheim alleine, es besteht hohe Ansteckungsgefahr. Oder hätte er gesagt, lass die Sterne in Krankenhäusern alleine, es besteht höchste Ansteckungsgefahr. Ja, und selbst den Verstorbenen konnte man keine letzte Ehre erweisen. Selbst die Zahl der Personen, die zugelassen waren, selbst bei Bestattungen im Freien, waren begrenzt. Eine Absurdität ohnegleichen. Ich habe mich gefragt, wo war der Aufschrei der Kirche? Wo war der Aufschrei der Verantwortlichen der Kirche? Das gilt es aufzuarbeiten. Denn wir hatten nicht nur ein Aussetzen der Grundrechte, wir hatten auch ein Aussetzen der christlichen Botschaft während der Pandemie, zumindest für einige Zeit. Und ich glaube, das ist eine entsetzliche Entwicklung gewesen und diese Entwicklung darf niemals mehr eintreten. Und deshalb ist die Kirche als Institution und alle Vertreter der Kirche gefordert, hier eine interne Aufarbeitung durchzuführen. Das ist meine feste Überzeugung. Aber nicht nur die Kirche hat ja versagt als Institution. Und ich komme zu Ihnen ja als Vertreter der Wissenschaft. Bin nach wie vor tätig als Professor an der Universität Hamburg. Ich forsche nach wie vor dort, ich lehre dort. Und natürlich steht es mir nicht an, in irgendeinem anderen Bereich hier jetzt die Anklage weiter zu vertiefen, sondern wir als Vertreter der Wissenschaft müssen vor allen Dingen zuerst einmal fragen, was ist eigentlich im Wissenschaftssystem schiefgelaufen. Und da ist eben auch einiges schiefgelaufen und darum soll es heute Abend gehen. Es soll also darum gehen, wie es Fehlentwicklungen gab im Bereich der Ethik und Moral, in Wissenschaft, aber auch in der Gesellschaft. Am Beispiel des Ursprungs der Corona-Pandemie, das ist ein Beispiel, das besonders eindrücklich zeigt, wie ethische und moralische Werte nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Gesellschaft mit Füßen getreten werden. Und ich möchte Ihnen das also im Folgenden näher erläutern. Und wir werden sehen, welche problematischen Entwicklungen es nicht nur im Verlauf der letzten 5 Jahre gab, sondern auch schon im Verlauf der letzten 2, 3 Jahrzehnte. Ja, als nächstes Mal können Sie sich natürlich fragen, wieso beschäftigt sich ein Physiker mit dem Ursprung der Corona-Pandemie? auf Basis des Studiums der Literatur, auf Basis von sehr vielen Gesprächen mit Kollegen, Kolleginnen, natürlich auch insbesondere aus dem asiatischen Raum, aber natürlich auch im Rahmen von ganz, ganz vielen internationalen Workshops und eben Austausch mit ganz, ganz vielen Kollegen, insbesondere auch aus dem Gebiet der Virologie. Nun, wir alle wissen natürlich, es gab eine weltumspannende Coronavirus-Pandemie, die ist ausgerufen worden und die hatte natürlich sehr viele Konsequenzen. Die schlimmsten Konsequenzen waren, dass es laut dem Fachjournal Nature circa 20 bis 28 Millionen Tote gegeben hat. Dabei sind die direkt unter Einwirkung der Corona-Pandemie, aber auch die indirekten Verstorbenen, beispielsweise als Folge der Lockdowns, als Folge von Impfschäden und vielen anderen indirekten Einflüssen hier mit enthalten. Nun, wie Sie alle wissen, hat ja unsere ehemalige Bundeskanzlerin Frau Merkel die Situation damals im Frühjahr 2020 als, ich zitiere, größte Herausforderung seit Ende des Zweiten Weltkriegs bezeichnet. Es ist klar, dass wenn so ein Satz fällt, muss man sich natürlich Gedanken machen, was war die Ursache? Das war die zentralste Frage überhaupt, die man stellen konnte. Und das war auch mein Anliegen als Wissenschaftler in den vergangenen 40 Jahren, die zentralen Fragen jeweils zu identifizieren und sich diesen zu widmen. Das ist also die zentrale Frage natürlich nicht nur in Bezug auf das, was geschehen ist, sondern auch, was wir zukünftig eigentlich tun müssen, um solche Pandemien zu verhindern. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich näher damit zu beschäftigen. Welche Vorkehrungen sind in der Zukunft zu treffen? Und die sehen eben vollkommen anders aus, je nachdem, welchen Ursprung wir identifizieren können für die Corona-Pandemie. Sie wissen, dass es im Wesentlichen zwei verschiedene Hypothesen gab von Anfang an, nämlich die sogenannte Zoonose-Theorie oder Fischmarkt-Theorie. Das wäre eine zufällige Übertragung von Coronaviren, von SARS-artigen Coronaviren, in diesem Fall von Fledermäusen auf den Menschen unter Mitwirkung eines Zwischenwirtstiers auf einem Fischmarkt in Wuhan. Und da das eine zufällige Übertragung ist, in diesem Fall, könnte man von einer Naturkatastrophe sprechen. Und tatsächlich hat ja nicht nur Frau Merkel, sondern auch Herr Söder, Herr Scholz und Vertreter aller politischer Parteien einstimmig im Jahre 2020 von einer Naturkatastrophe gesprochen. Interessant. Man hat also aus politischer Sicht einer Hypothese den Vorrang eingeräumt, hat sogar nur eine Hypothese als wahr angesehen oder zumindest als wahr, angeblich wahr kommuniziert. Es gab aber von Anfang an eine zweite Hypothese, nämlich ein Laborursprung, Laborunfall im Virologischen Institut von der Stadt Wuhan in China. Und warum? Nun, man wusste im Bereich der Wissenschaft, dass in Wuhan hochrisikoreiche Forschung, biotechnologische Manipulationen stattgefunden haben, gerade auch an Coronaviren, mit dem Ziel, diese für den Menschen ansteckender und gefährlicher zu machen. Ich komme dazu noch gerade in ein paar Minuten. Nun, wenn es tatsächlich eine Folge dieser hochrisikoreichen Forschung gewesen wäre, dann könnte man vielleicht vom menschlichen Versagen sprechen. Wir werden nachher noch diskutieren, aufgrund dessen, was Sie hören werden, ob man nicht gegebenenfalls sogar von fahrlässiger Tötung sprechen muss. Was sind die Fakten? Zunächst mal in Bezug auf die Zoonose oder diese Tiermarkttheorie. Das sind alles Dinge, die man in offiziellen Dokumenten recherchieren kann. Das sind also jetzt keine Spekulationen, das sind alles eben Fakten, die mit der Zeit öffentlich geworden sind und die man alle nachlesen kann. Zunächst einmal wurden bis Anfang des Jahres 2021 über 80.000 verschiedene Tierproben als mögliche Zwischenwirte untersucht, ohne Befund. Da steht zum Beispiel in dem hochoffiziellen gemeinsamen WHO-China-Untersuchungskommissionsbericht. Also eine hochoffizielle Zahl. Und da man da nichts gefunden hat, hat ein bekannter Molekularbiologe aus Seattle bereits schon eine ganz, ganz geringe Restwahrscheinlichkeit für eine Zoonose ableiten können. Viel entscheidender aus meiner Sicht ist aber noch der nächste Punkt. Und das ist ein ganz entscheidender. Im Mai 2020, das war also kurz nach Ausrufen der Pandemie durch die WHO, hat Professor Georges Fugao, das war der Direktor der Chinese Centers for Disease Control and Prevention, das entspricht also in etwa dem deutschen Robert-Koch-Institut, gesagt, ich zitiere wörtlich, das ist zunächst einmal in Englisch, "At first, we assumed the seafood market might have the virus, but now the market is more like a victim. The novel coronavirus had existed long before." Da stecken zwei Aussagen drin. Er sagt, der Markt ist mehr ein Opfer als ein Ursprungsort für die Pandemie. Das heißt also, dass die Übertragung auf den Markt gekommen sind und nicht umgekehrt. Und dann ist noch eine zweite interessante Aussage in diesem Satz, nämlich, dass dieses neuartige Coronavirus lange vorher schon existiert hat. Also lange bevor man die ersten Fälle auf diesem Markt detektiert hat. Ganz interessant. Weil bis zum heutigen Tage gibt es westliche Virologen, die dem widersprechen. Die widersprechen dem, was von hochoffizieller Seite China gesagt wurde. Und es gibt mittlerweile eine Fachpublikation dazu, die man auch aus wissenschaftlicher Sicht entsprechend nachrecherchieren kann. Ein weiterer Punkt ist, dass eben ein signifikanter Teil der allerersten Covid-19-Patienten in Wuhan überhaupt keinen Kontakt zu diesem Fischmarkt hatten. Und das ist eben in Einklang mit dem, was Professor George Gao auch gesagt hat, dass es also zunächst Patienten gab in anderen Gebieten von Wuhan, insbesondere in einem Wohngebiet, das diesem Wuhan-Institut für Virologie sehr nahe liegt, und dass von da aus überhaupt erst das Ganze auf diesen Huanan-Fischmarkt in Wuhan übertragen wurde. Nun, was wissen wir weiter aus der wissenschaftlichen Fachliteratur insbesondere? Nun, diese Fledermausviren und diese SARS-artigen Coronaviren kommen von Fledermäusen, wurden eben über einen sehr langen Zeitraum an diesem Wuhan-Institut für Virologie eben untersucht und dabei aus ganz weit entfernten Höhlen einer südchinesischen Provinz, die also über 1600 Kilometer entfernt ist, eingesammelt und überhaupt erst nach Wuhan gebracht. Das heißt, es gibt diese Fledermäuse als Ursprungstiere von diesen SARS-artigen Coronaviren überhaupt nicht in der Nähe von Wuhan. Und die können diese riesigen Distanzen auch nicht alleine zurücklegen. Und es gibt auch keinerlei Indizien, dass irgendwie auf dem Weg dazwischen es zu Übertragung gekommen ist. Tatsächlich hatte dieses Wuhan-Institut zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Corona-Pandemie die weltweit größte Sammlung von Coronaviren. Besonders kritisch war aber, dass diese Coronaviren eben nicht nur untersucht wurden, sondern sie wurden gezielt biotechnologisch manipuliert mit dem Ziel, diese für Menschen ansteckender und gefährlicher zu machen. Und das ist das, was eben durch den Begriff Gain-of-Function-Forschung ausgedrückt wird. Gain-of-Function heißt, es ist eine Zugewinnforschung, wo man also gewisse Teile des Virusgenoms verändert, um neuartige Funktionen zu schaffen. Nun, diese hochrisikoreiche Forschung, das wissen wir aus den Publikationen selbst, fand statt in unzureichenden Sicherheitsbedingungen und Vorkehrungen, nämlich in Biolaboren lediglich der Sicherheitsstufe 2, nicht 4, das wäre die höchste Stufe. Sicherheitsstufe 2, das hat mal ein US-amerikanischer Molekularbiologe so schön ausgedrückt, das ist im Wesentlichen die Sicherheitsanforderung einer modernen Zahnarztpraxis, aber auch nicht mehr. Ja, und in solchen Bedingungen sind hochgefährliche Forschungsarbeiten durchgeführt worden. Und zwar Forschungsarbeiten, die wir genauer in der Wissenschaft als Gain of Function Research of Concern bezeichnen. Das ist nochmal ein spezielles Untergebiet der Gain of Function Forschung, die darauf abzielt, die Übertragbarkeit und Virulenz von gefährlichen Krankheitserregern, wie zum Beispiel SARS, MERS, Ebola, Nipah, zu erhöhen, welche dann überhaupt erst infolge dieser biotechnologischen Manipulation pandemiefähig werden. Nun, wie wird das erreicht? Das wird erreicht durch die synthetische Erzeugung von sogenannten Hybridviren. Da vereinigt man also verschiedene Virusgenome. Und diese Hybridviren können dann zum Beispiel in der Folge viel, viel leichter, zum Beispiel über Aerosole, das heißt über Luft, übertragbar werden. Weiterhin werden zum Beispiel Viren gezielt an menschliche Zellrezeptoren angepasst oder auch spezielle funktionelle Einheiten in die Gensequenz dieser Viren eingebaut, damit diese Viren zum Beispiel anschließend leichter in menschliche Zellen, zum Beispiel konkret Atemwegszellen, eindringen können. Ja, und das sind keine Spekulationen, sondern das konnte im Prinzip jeder recherchieren. Zumindest jeder, der naturwissenschaftliche Ausbildung hat. Ich bin Nanowissenschaftler und Viren sind Nanoobjekte. Und natürlich konnte ich diese ganze Literatur entsprechend sichten und bin sehr schnell auf mindestens 50 hochgradig kritische Publikation gestoßen. Ich habe aus Zeitgründen nur Zeit, jetzt eine Publikation hier zu erwähnen. Aus dem Jahre 2015 erschien in einer berühmten Zeitschrift Nature Medicine mit der Überschrift A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence. Was soll das heißen? In dieser Arbeit wurden biotechnologische Veränderungen von Coronaviren, also von Fledermäusen, und zwar spezifisch von Hufeisennasenfledermäusen beschrieben, die dann zu künstlich erzeugten Hybridviren führen, welche dann wiederum in besonders effizienter Weise an menschliche Atemwegszellen ankoppeln können. Und damit ein Potenzial eben auch darstellen für eine menschliche Pandemie. Das hat damals schon 2015 zu großer Besorgnis geführt. Declan Butler hat in der noch berühmteren Zeitschrift Nature hier einen Artikel verfasst. Überschrift war Engineered Bat Virus Stirs Debate Over Risky Research. Lab-made coronavirus related to SARS can infect human cells. Also er hat berichtet eben über diese künstlich erzeugten Viren von Fledermäusen und dass das eben eine Debatte hier auslöst über diese hochrisikoreiche Forschung, dass man im Labor Coronaviren, die SARS-ähnlich sind, geschaffen hat, die sehr effizient menschliche Zellen infizieren können. An experiment that created a hybrid version of a bat coronavirus, one related to SARS, has triggered renewed debate over whether engineering lab variants of viruses with possible pandemic potential is worth the risks. Also, man hat das Pandemiepotenzial erkannt in der Wissenschaft. Man wusste, dass diese Art der Forschung eben sehr leicht zu einer Pandemie führen kann. Und man hat diskutiert, ob diese Art der Forschung wirklich das Risiko einer solch weltweiten Katastrophe wert wäre. Nun, Simon Wayne Hobson, den ich sehr schätze, ein unglaublich bekannter Virologe, weltweit geachtet. Er war Mitentschlüsseler des Genoms des HIV-Virus zusammen mit Luc Montagnier am Pasteur-Institut in Paris, ist einer der bekanntesten virologischen Institute der Welt überhaupt, hat dazu gesagt, if the virus escaped, nobody could predict the trajectory. Also wenn dieses Virus entkommt, was man da im Labor herstellt, dann könnte niemand das Ausbreitungsverhalten vorhersagen. Noch präziser hat es eigentlich Richard Ebright von der Rutgers University in New Jersey in den USA charakterisiert. Er hat gesagt, the only impact of this work is the creation in a lab of a new non-natural risk. Also die einzige Konsequenz dieser Arbeit ist, dass man im Labor eine neue, nicht natürliche Gefahr, ein neues, nicht natürliches Risiko hervorruft. Und indem er dieses Wort only verwendet hat, wollte er ausdrücken, dass diese Forschung keinerlei Begründung hat und zu nichts sonst wirklich auch beiträgt, um zum Beispiel für die Gesundheitsvorsorge einsetzbar zu sein oder sonst in irgendeiner Form nützlich zu sein. Und in vielen Zeitschriften ist das diskutiert worden, Lab-Made Coronavirus Triggers Debate. Es gab jahrelang Debatten, auch schon früher, ich komme noch darauf zu sprechen, aber die Forscher ließen sich nicht abhalten. Im Jahr 2018 gab es einen Forschungsantrag, der ist öffentlich geworden durch einen Whistleblower innerhalb der US-Administration. Ein Forschungsantrag mit dem Kurztitel Diffuse von Peter Daszak, das ist ein ehemaliger Präsident einer US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation mit dem Namen EcoHealth Alliance in New York. Chengli Shi, die Laborleiterin am Wuhan-Institut für Virologie, Ralph Barrick von der University of North Carolina. Und in diesem Antrag, und der ist öffentlich abrufbar, kann jeder studieren, ist dokumentiert, dass die Antragsteller die Absicht haben, eine sogenannte Furinspaltstelle in das Spike-Protein, in das Zackenprotein von Fledermaus-Coronaviren einzubauen, um eine leichte Übertragbarkeit von SARS-artigen Viren auf den Menschen zu ermöglichen. Das können Sie da direkt drin nachlesen. Simon Wayne Hobson hat dazu gesagt, the DARPA Proposal, also dieser Forschungsantrag, was basically a roadmap to a SARS-CoV-2-like virus. Also das war im Prinzip wenn man so will, Bauanleitung für ein SARS-CoV-2-artiges Virus. Und tatsächlich sind da also alle biologischen Prozesse beschrieben, im Detail, was sie machen müssen, um so ein SARS-CoV-2-Virus im Labor zu kreieren. Das Schlimme ist, dass in diesem Forschungsantrag auch noch stand, dass analoge Experimente mit MERS-Viren geplant sind. MERS-Viren sind etwa eine Größenordnung tödlicher als SARS-Viren. Und wir wissen, dass heute Experimente laufen noch mit sehr viel tödlicheren Viren. Jetzt, wenn Sie in der gesellschaftlichen Debatte immer wieder hören, ja, wir können nicht hundertprozentig vielleicht sagen, ist das jetzt ein Laborursprung oder ist das jetzt eine Zoonose? Wir kommen gleich noch zu den Wahrscheinlichkeiten. Was wir definitiv hundertprozentig sagen können, ist, und das wird bewiesen durch diesen Forschungsantrag, dass wir es hier mit Virologen zu tun haben, ohne irgendeine Art von Verantwortung. Und ich würde sagen, dieses Verhalten kann man nur mit Menschenverachtung eigentlich klassifizieren. Diese Forschung setzt wirklich die gesamte Weltbevölkerung unabsehbaren Gefahren aus. Und wie groß die Gefahren sind, darauf werde ich noch näher eingehen. Also darüber gibt es überhaupt keine Diskussion mehr. Das ist hundertprozentig bewiesen. Sie brauchen nur diesen Forschungsantrag durchzulesen. Wenn man weiß, was hier Virologen eben beabsichtigt haben, dann muss man sagen, das läuft jeglicher Ethik und Moral, jeglichen Wertmaßstäben zuwider. Was hat die deutsche Presse daraus gemacht? Die hat Ihnen im Wesentlichen gesagt, dass dieser Antrag im sogenannten Preempt-Programm von der DARPA, das ist ja eine Unterorganisation des US-amerikanischen Pentagons, abgelehnt wurde. Was Sie in der deutschen Presse nicht erfahren haben, ist, dass kurz nach der Ablehnung Peter Daszak an Anthony Fauci herangetreten ist. Anthony Fauci war ja Unterabteilungsleiter der US National Institutes of Health und hat neue Gelder bekommen für den 5-Jahres-Zeitraum von 2019 bis 2024. Und wir wissen genau, aus welchem Programm, das ist das sogenannte Predict-Programm, das ist nicht neu geschaffen worden. Dieses Predict-Programm gab schon etliche Jahre zuvor. Es wurde eben ins Leben gerufen, um genau auch zum Beispiel solche hochrisikoreiche Gain-of-Function-Forschung von Seiten der National Institutes of Health zu fördern. Wenn man mal anschaut, also hier, das ist eine hochoffizielle Seite hier, können Sie abrufen, wer zum Beispiel innerhalb dieses Predict-Konsortiums hier zusammenarbeitet. Ja, das sind die Virologen. Peter Daszak hatte ich gerade erwähnt, er war der Hauptantragsteller dieses hochproblematischen Forschungsantrags zusammen mit Zhengli Shi. In diesem Predict-Konsortium finden Sie aber auch viele andere Namen und Sie finden unter anderem auch den Namen von Christian Drosten. Nun, das ist die Titelseite von diesem Projektantrag Diffuse. Und wenn man eben in diesen Antrag reinschaut, dann kann man eben sehen, was da wirklich beabsichtigt war. Und zwar eben zwischen zwei Segmenten, S1 und S2 in diesem Virusgenom von SARS-CoV-2, hat man eine Abfolge von Basisbausteinen, sogenannten Nukleotiden, eingebaut. Das sind ja solche Buchstaben, 4 Buchstaben, die immer wieder da vorkommen in einem solchen Genom. Und die kodieren tatsächlich eine sogenannte Furinspaltstelle. Was ist das? Das ist also hier ein spezielles Charakteristikum dieser SARS-CoV-2-Coronaviren im Vergleich zu anderen SARS-artigen Viren. Und diese Furinspaltstelle sorgt eben zum Beispiel dafür, dass diese SARS-CoV-2-Viren besonders effizient in menschliche Zellen eindringen können. Interessant ist, dass nicht nur diese Abfolge von diesen 12 Nukleotiden, die diese Furinspaltstelle kodieren sozusagen, sondern eine Abfolge von 19 Nukleotiden hier exakt übereinstimmen mit einem US-amerikanischen Patent. Das ist auch schon im Februar 2022 hier publiziert worden. Die Tatsache, dass man in SARS-CoV-2, in diesem Virusgenom, genau die gleiche Abfolge findet wie in einem US-Patent, sagt uns schon, dass die Wahrscheinlichkeit für natürlichen Ursprung kleiner als 3·10⁻¹⁰ betragen muss. Eine unglaublich kleine Zahl. Das kann man also mit biostatistischen Analysen sehr schnell ausrechnen. Und das heißt also, das ist schon mal ein klarer Hinweis, auch auf, allein auf der Grundlage der Gensequenz, dass dieses SARS-CoV-2-Virus menschgemacht ist. Und das wissen Sie alle. Sie können nur etwas patentieren, was Sie selbst schaffen. Etwas, was in der Natur vorkommt, was natürlich ist, können Sie nicht patentieren, per Definition. Also, das ist der Beweis, dass es halt hier künstlich erzeugt wurde. Und dann schauen Sie nach, wer hat denn dieses Patent angemeldet? Und dann finden Sie eine Firma, die Ihnen bekannt sein dürfte. Das ist die Firma Moderna. Das Patent wurde angemeldet am 4. Februar 2016. Nun, natürlich gibt es viele andere Aspekte des Virusgenoms von SARS-CoV-2, die so außergewöhnlich sind, dass wirklich alle Virologen, die auch nur ansatzweise eine Ahnung hatten von Viren, was sie eigentlich auch müssten, wenn sie Virologen sind, die haben alle erkannt, dass das Virusgenom von SARS-CoV-2, was dann ab 11. Januar 2020 öffentlich bekannt wurde, dass das nicht vereinbar ist mit einer entsprechenden natürlichen Ursprungshypothese. Zum Beispiel Christian Anderson, ein Virologe des Scripps Instituts in Kalifornien, hat gesagt, dass es also außergewöhnlich ist, dass dieses Virus SARS-CoV-2 vom ersten Tag an wie ein menschliches Virus eigentlich hier auftrat. Und das ist vollkommen ungewöhnlich, wenn das also ein Zwischenwirtstier war, das die Übertragung zum Beispiel bewirkt hat, dann müsste es ja irgendeine Tiersorte geben. Aber tatsächlich infiziert SARS-CoV-2 den Menschen effizienter als jede Tiersorte. Und natürlich hat er auch diese unusual features, ungewöhnlichen Eigenschaften eben dieser Furinspaltstelle entdeckt. Und auch andere Virologen, zum Beispiel Robert Gary, haben am 2. Februar 2020 gesagt, I really can't think of a plausible natural scenario where you get from the bat virus or one very similar to SARS-CoV-2, where you insert exactly 4 amino acids, 12 nucleotides that all have to be added at the exact same time to gain this function. I just can't figure out how this gets accomplished in nature. Was heißt das? Also er hat sich überhaupt kein natürliches Szenario vorstellen können, wo man diese Abfolge von 12 Nukleotiden hier gleichzeitig genau so einbaut, dass genau diese Funktion dieser Furinspaltstelle dann zustande kommt. Er kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Und das, was er hier in Sätzen ausgedrückt hat, reflektiert natürlich nur diese extrem geringe Wahrscheinlichkeit, die ich ihm gerade genannt habe, in der Größenordnung von 10 hoch minus 11. Ich kann Ihnen sagen, und ich hatte Kontakt mit unglaublich vielen Virologen bereits 2020, das haben natürlich nicht nur diese beiden entdeckt. Es gab Herrn Dekrolin in Frankreich, es gab Herrn Sørensen in Norwegen, es gab Herrn Dalglish in Großbritannien, aber auch 3 Nobelpreisträger, Luc Montagnier in Frankreich, David Baltimore in USA oder auch Tasuku Honjo in Japan. Alle haben das Gleiche gesehen, dass dieses Virus genommen von SARS-CoV-2 nicht kompatibel ist mit einem natürlichen Ursprung. Dr. Stephen Quay, bekannter Molekularbiologe, den ich auch schon jetzt erwähnt hatte, war gleichzeitig auch Berater beider US-Administrationen, also der ersten Trump-Administration, genauso wie auch der Administration von Joe Biden, hat unter Eid am 18. Juni, also auf den Tag genau vor einem Jahr, vor dem US-Senat folgende Aussage getätigt, unter Eid. The genome of SARS-CoV-2 has 7 features, also das Virusgenom von SARS-CoV-2 hat 7 Eigenschaften, die man nicht erwarten würde für ein natürliches Virus, sondern would be expected, es würde erwartet werden für ein Virus, was im Labor konstruiert wurde und eben nicht hier in der Natur. Er sagt, dass die statistische Wahrscheinlichkeit natürlich für jedes auffällige Feature, für jede auffällige Signatur berechnet werden kann. Und wenn man also die Gesamtwahrscheinlichkeit für jetzt natürlichen Ursprung ausrechnen würde als kombinierte Wahrscheinlichkeit, dann würde man zu einer Wahrscheinlichkeit kommen, die kleiner ist, less than 1 zu 1,2 Milliarden, also Englisch Billion, ist zu Deutsch Milliarden. Aber das ist trotzdem eine unglaublich kleine Wahrscheinlichkeit. Weniger als 1 zu 1,2 Milliarden. Also unglaublich kleine Wahrscheinlichkeiten. Das sind die Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir es heute zu tun haben. Das heißt natürlich, wir als Wissenschaftler können niemals sagen, ja, das ist hundertprozentig so. Das ist überhaupt nicht die Frage. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, ja, fällt Ihnen morgen Asteroiden auf den Kopf? Darf ich als Wissenschaftler nicht sagen, nein, das passiert nicht. Es gibt eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht morgen ein Asteroid hier auf die Kirche fällt oder auf Ihren Kopf. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering, das kann ich Ihnen sagen, dass Sie sich überhaupt keine Sorgen machen müssen. Aber das sind die Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir hier zu tun haben. Und deshalb ist diese ganze Diskussion, die im Moment geführt wird, können wir jetzt hundertprozentig sagen, dass es aus dem Labor kommt oder aus der Natur, die ist vollkommen unwissenschaftlich. Ich möchte den virologischen Aspekt zusammenfassen mit den Worten von Dr. Robert Redfield. Er ist nicht nur promovierter Virologe, sondern er ist ja auch ehemaliger Direktor der US-amerikanischen CDC, also der Centers for Disease Control and Prevention. Das entspricht eben wieder dem deutschen Robert-Koch-Institut. Und er sagte, I personally felt it wasn't biological plausible that SARS-CoV-2 went from bats to humans through an intermediate animal and became one of the most infectious viruses to humans. Also er sagt im Wesentlichen, er hat von Anfang an nicht geglaubt oder dass es auch biologisch eigentlich nicht plausibel ist, dass SARS-CoV-2 eben von Fledermäusen auf Menschen übergegangen ist über ein Zwischenwirtstier und dann plötzlich zu einem der infektiösesten Viren für Menschen geworden ist. Das ist ein Zitat. Ich zitiere weiter. This pandemic is due to scientific arrogance. Also diese Pandemie ist nichts anderes als ein Resultat wissenschaftlicher Arroganz. Und weiter. Der einzige Weg, Wissenschaft zu schützen, ist die Wahrheit. Und das haben leider ganz, ganz viele, auch höchste Vertreter des Wissenschaftssystems bis heute noch nicht verstanden. Nun, es gibt aber nicht nur virologische, wissenschaftliche Aspekte, sondern es gibt natürlich auch nicht virologische Aspekte, geheimdienstliche Informationen. Und das möchte ich gleich zu Beginn zusammenfassen mit einem Zitat von John Radcliffe. Er war ja der ehemalige Direktor der US-amerikanischen nationalen Geheimdienste. Und er hat wiederum unter Eid ausgesagt, am 18. April 2023 bereits vor dem US-Repräsentantenhaus, My informed assessment as a person with as much or more access than anyone to our government's intelligence during the initial year of a virus outbreak and pandemic onset has been and continues to be that a lab leak is the only explanation credibly supported by our intelligence, by science and by common sense. Also er sagt ganz klar, dass er als die Person, die so viel Zugang hatte zu geheimdienstlichen Informationen wie keine andere Person in der US-Administration, gerade auch im ersten Jahr des Ausbruchs, dass er sagen kann, dass die einzige, die only explanation, die einzige Erklärung, die eben gestützt wird durch die Geheimdienste, durch die Wissenschaft, aber auch durch gesunden Menschenverstand eben die ist, dass das eben einen Laborursprung hat. Und wir wissen ja, dass die britischen Geheimdienste und auch der deutsche Geheimdienst, der Bundesnachrichtendienst, im Prinzip genau die gleichen Informationen hatte. Sie haben ja mit Sicherheit erfahren, dass Ende letzten Jahres eben der Bundesnachrichtendienst auch, beziehungsweise auch die politischen Institutionen, die eben diese geheimdienstlichen Berichte hüten, an die Öffentlichkeit gegangen sind und tatsächlich wir erfahren konnten, dass auch der deutsche Bundesnachrichtendienst bereits zu Pandemiebeginn die Wahrscheinlichkeit für einen Laborursprung bereits mit 80% abgeschätzt hat. Also bereits zu Pandemiebeginn auf der Basis dieser merkwürdigen Eigenschaften. Und dass unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel damals gleich zu Pandemiebeginn diese Information hatte. Und sie hat trotzdem in allen Ansprachen nicht nur des Jahres 2020 von einer Naturkatastrophe gesprochen, was natürlich inkompatibel war mit den Geheimdienstinformationen. Nun, was sind denn die nicht-virologischen Indizien? Die möchte ich doch auch noch mal wenigstens teilweise zusammenfassen. Wir wissen, es gab erhebliche Sicherheitsmängel an diesem Wuhan-Institut für Virologie bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Es gab sogar 2 Jahre vor Pandemiebeginn bereits eine Warnung durch Vertreter des US-Konsulats in Wuhan nach Washington DC. Die haben gewarnt eben vor diesen laxen Sicherheitsvorkehrungen in einem Labor, das eben hochrisikoreiche Forschung betreibt. Nun, was wissen wir noch? Wir wissen, dass am 12. September 2019, 2 Uhr nachts, das konnten wir also genau recherchieren, das waren Kollegen, die natürlich besonders im Bereich der IT-Technologie zu Hause sind, wurde die weltweit größte Coronaviren-Datenbank durch das Wuhan-Institut für Virologie offline genommen. Und diese Datenbank wurde bis heute nicht wieder freigegeben, nicht wieder zur Verfügung gestellt. Warum nimmt man eine solche Datenbank offline? Und warum verweigert man der internationalen Community bis heute den Zugang zu dieser Datenbank? Nun, am gleichen Tage sind noch 2 weitere Dinge passiert. Das Wuhan-Institut hat einen Antrag gestellt an die chinesischen Behörden zur Verbesserung der Laborsicherheitstechnik. Und weiterhin wurde ein sehr hohes, ranghohes Mitglied des Instituts ausgetauscht durch einen Vertreter des chinesischen Militärs. Es gibt Hinweise und Zeugenaussagen, dass es dann in der ersten Oktoberhälfte 2019 zu einer zeitweisen Unterbrechung des Laborbetriebs in Wuhan kam und dass es auch Absperrungen gab rund um das Institutsgelände. Und wir wissen auch, dass es eben sehr viele bestätigte Fälle von Covid-19-Erkrankungen mit Todesfolge in verschiedenen Krankenhäusern der Stadt Wuhan bereits im Oktober 2019 gab. Es liegen auch Satellitenaufnahmen schon vor langer Zeit vor, die eben bestätigen, dass es eine erhöhte Frequentierung von Krankenhäusern in Wuhan ab Oktober 2019 gab. Tatsächlich war da auch die Zahl der Infizierten und Toten in Wuhan wesentlich höher als nach der offiziellen Statistik der chinesischen Regierung. Das wurde übrigens von Taiwan sehr frühzeitig offengelegt. Und man kann tatsächlich zurückrechnen unter plausiblen Annahmen der Reproduktionszahl ergibt sich dann ein Startpunkt der Pandemie etwa im Spätsommer oder Frühherbst 2019, etwa Juli, August. Das würde eben auch übereinstimmen, dass den Mitarbeitern des Instituts offensichtlich am 12. September bewusst geworden ist, dass da etwas passiert ist. Tatsächlich kann man vollkommen unabhängig zu dieser Zeitskala kommen. Wieso? Es gibt die Möglichkeit, über die sogenannte molekulare Uhr diese verschiedenen Familien, die sich da entwickelt haben aufgrund von Mutationen, zurückzuverfolgen. Also man verfolgt praktisch diese verschiedenen Stränge dieser SARS-CoV-2-Viren zurück und kann extrapolieren, wann dieses Virus in die menschliche Population übergesprungen ist. Das hat kein Geringerer getan als Ralph Baric selbst, also ein weltweit ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Coronaviren und kam eben genau auch auf diesen Zeitpunkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich heutzutage noch in deutschen Medien lese, ja, die Pandemie ist Ende Dezember ausgebrochen auf einem Fischmarkt, ja, dann kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja, das ist nichts anderes als Propaganda. Das ist Verweigerung von Journalisten, sich mit den Realitäten zu befassen. Und das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun. Wir können zusammenfassen, und das drückt man im Englischen so schön aus, there was a lab leak beyond reasonable doubt. Also beyond reasonable doubt soll heißen, die Wahrscheinlichkeiten einfach für einen natürlichen Ursprung sind mittlerweile so gering, dass wir das vergessen können. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ja angeblich alles klar. Alle Virologen wussten von Anfang an, was los ist. Alle Geheimdienste wussten, was los ist. Die Bundeskanzlerin wusste, was los ist. Der britische Premier, der US-amerikanische Präsident, alle wussten, was los ist. Warum haben wir dann von der Zoonose erfahren? Was ist da passiert? Und der eigentliche Skandal beginnt eigentlich am 1. Februar 2020 mit einer berühmt-berüchtigten Telefonkonferenz. 2 Uhr nachmittags, US Eastern Time, 13 Teilnehmer. Darunter Francis Collins, Anthony Fauci von den National Institutes of Health, Jeremy Farrar, ehemaliger Direktor des Wellcome Trust, jetzt zuständig als Scientific Chief von der WHO. und 10 Virologen. Da finden Sie einige Namen wieder, Christian Anderson, Robert Gary, aber auch beispielsweise Herr Drosten hat an dieser Konferenz teilgenommen. Warum wissen wir das? Aufgrund des US-amerikanischen Informationsfreiheitsgesetzes wurden E-Mail-Korrespondenzen und auch weitere Dokumente freigeklagt, sodass wir im Detail über das Bescheid wissen, was da sich abspielte. Zunächst einmal hat Anderson, Christian Anderson, der ja, wie ich ihn auch schon zitiert habe, sehr früh erkannt hat, dass es so viele signifikante Merkmale des SARS-CoV-2-Virus-Genoms gibt, die nicht kompatibel sind mit einem natürlichen Ursprung, diese Gruppe informiert und gesagt, er ist zu 60-70% sicher, dass das Virus aus dem Labor kommt. Und ein anderer Virologe, Edward Holmes aus Australien, hat sogar gesagt, er ist sich 80% sicher, dass das Virus aus dem Labor kommt. Interessanterweise, das sind genau die 80%, die auch die Virologen vom Bundesnachrichtendienst ermittelt haben. Es ist klar, also wenn Sie als Virologe Fachwissen haben, dann müssen eigentlich auch unterschiedliche Virologen zum gleichen Ergebnis kommen und alle sind zu diesem Ergebnis gekommen. Was ist jetzt aber passiert? 3 Tage nach dieser Telefonkonferenz haben genau diese Virologen, die an dieser Konferenz teilgenommen haben, ihre Meinung um 180 Grad geändert. Und das ohne diesen Meinungsumschwung bis heute wissenschaftlich begründen zu können. Es kann ja immer wieder sein im wissenschaftlichen Prozess, dass sie zu neuen Einsichten kommen. Das ist vollkommen klar. Aber dass sie in einer so fundamentalen Frage innerhalb von 3 Tagen zu einer vollkommen neuen Erkenntnis gelangt sind, ist doch etwas unwahrscheinlich. Aber wenn es tatsächlich passiert ist, dann müssen Sie doch bitte erklären können, warum Sie die Meinung geändert haben. Was ist sozusagen die wissenschaftliche Information gewesen, die diese Virologen erhalten haben, um ihre Meinung zu ändern? Das ist bis heute von keinem dieser Virologen erklärt worden. Anstelle dessen haben sie 2 überaus einflussreiche, übrigens nicht begutachtete Veröffentlichungen in Fachzeitschriften auf den Weg gebracht, Lancet und in Nature Medicine. Und das wissen Sie vielleicht, also in dieser Lancet-Publikation, es war eine Korrespondenz vom 18. Februar 2020, haben 27 Virologen ein Statement abgegeben zur Unterstützung von Wissenschaftlern und medizinischem Personal in China. Und da kam eben zum allerersten Mal hier in so einer doch sehr weit verbreiteten Publikation das Wort Verschwörungstheorie vor. We stand together to strongly condemn in conspiracy theories suggesting that COVID-19 does not have a natural origin and conspiracy theories do nothing but create fear, rumors and so on. Also, diese Virologen haben gesagt, dass diese Laborursprungstheorie eben nichts anderes ist als eine Verschwörungstheorie. Und genau darauf ist die ganze internationale Presse- und Medienwelt aufgesprungen. Das Interessante ist noch, dass all diese Virologen erklärt haben, wie declare no competing interests, kein Interessenkonflikt. Ich hatte Ihnen gerade gesagt, dass der Peter Daszak zum Beispiel, der Mitunterzeichner war hier, ja selbst sogar Hauptantragsteller war von diesem Projekt, gemeinsam mit Cheng Li-Shi, wo er diese hochrisikoreiche Forschung eben an Coronaviren durchführen wollte und auch über Jahre mit diesem Institut kooperiert hat. Und er erklärt, keine Interessenkonflikte zu haben. Aber nicht nur er. Tatsächlich 25 von diesen 27 Virologen hatten engste Kontakte zu diesem Wuhan-Institut. Und es ist zumindest ein wissenschaftliches Fehlverhalten, was ich hier ganz klar auch ansprechen möchte, wenn man so vorgeht. Eine noch einflussreichere Publikation ist diese, erschienen in Nature Medicine, am 17. März 2020 als Korrespondenz, als Letter to the Editor, also keine referierte Publikation mit der Überschrift The Proximal Origin of SARS-CoV-2. Und hier finden Sie wieder diese Namen Christian Anderson, Robert Gary, Edward Holmes, die eben an dieser Telekonferenz vom 1. Februar teilgenommen haben. Und da schreiben Sie gleich zu Beginn dieser Arbeit: Our analysis clearly show that SARS-CoV-2 is not a laboratory construct or a purposefully manipulated virus. Also, die Analysen würden zeigen, dass dieses SARS-CoV-2 angeblich kein Laborkonstrukt oder irgendwie biomanipuliertes Virus wäre. Und diese Arbeit wurde natürlich von allen Medien in Deutschland, weltweit dazu benutzt, um einen Laborursprung angeblich auszuschließen. Ich zitiere hier nur eine Publikation von Focus Online vom 24. März, Überschrift: Wurde Corona von Menschen gezüchtet? Forscher widerlegen Verschwörungstheorien. Jetzt haben Wissenschaftler jedoch nachgewiesen, dass der Erreger sich auf natürliche Weise entwickelte und nicht in einem Labor entstand. Und die Forscher weisen nach, dass sich der Erreger, wissenschaftlich SARS-CoV-2, auf natürliche Weise entwickelte und nicht mittels Gentechnik in einem Labor entstand. Und wir können mit Bestimmtheit sagen, dass SARS-CoV-2 durch natürliche Prozesse entstanden ist. Das hat das Narrativ der Zoonose geprägt. Was wir mittlerweile wissen, aus freigeklagten E-Mails, aus freigeklagten Slack-Nachrichten, dass alle 5 Autoren dieser Arbeit nicht nur zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Publikation, sondern auch zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Publikation privat eine vollkommen andere Meinung hatten. Nämlich die Meinung, die sie zuerst geäußert haben, dass das nämlich aus dem Labor kommt und dass man das überhaupt nicht ausschließen kann. Das ist öffentlich auch geworden. Und das ist jetzt nicht nur wissenschaftliches Fehlverhalten. Das ist Wissenschaftsbetrug, nichts anderes. Und das Schlimme ist, wir, wenn ich wir sage, das ist eine Gemeinschaft von internationalen Wissenschaftlern, haben mehrfach den Herausgeber dieser Arbeit angeschrieben, eben den Herausgeber von Nature Medicine, diese Arbeit doch bitte zurückzunehmen, nachdem öffentlich geworden ist, dass das Wissenschaftsbetrug ist. Und der Herausgeber weigert sich bis heute, diese Arbeit zurückzunehmen, weil sie tausendfach zitiert ist und das natürlich dem Journal gut tut. Je mehr Zitationen ein Journal hat, desto angesehener ist es. Und deshalb lässt man auch mal gerne eine hochzitierte Arbeit, eine der höchst zitierten Arbeiten überhaupt der letzten 10 Jahre, gerne mal einfach so stehen. Also da kümmert man sich nicht um Ethik oder Moral in der Wissenschaft. Ja, das Weiße Haus hat gar noch offengelegt in einer Veröffentlichung einer Webseite, die jüngst online gegangen ist, dass dieser Artikel tatsächlich initiiert wurde von Anthony Fauci selbst. Anthony Fauci selbst hat ganz offensichtlich diese Virologen dazu gebracht, eine solche Arbeit, die Wissenschaftsbetrug darstellt, zu publizieren. Und das ist bekannt geworden, das war auch Gegenstand einer Anhörung vor dem US-Kongress, dass der Erstautor dieser Arbeit, Christian Anderson, wenige Wochen nach Erscheinen dieser Publikation $9 Millionen bekommen hat. Ein Vertreter des US-Kongresses hat wörtlich gesagt, ich war bei allen Anhörungen, also online dabei, oh, there might have been 9 million good reasons to change your mind by 180 degrees. Also das ist absolut bekannt. Christian Anderson konnte zu diesem Statement eines US-amerikanischen Politikers natürlich nicht sagen. Ja, das ist die Situation. Ja, und das Weiße Haus hat also jüngst 5 der wesentlichen Fakten eben zusammengestellt, warum SARS-CoV-2 aus dem Labor kommt. Wenn Sie das mal vergleichen, das können Sie nicht auf die Schnelle, aber Sie können es mal vergleichen mit den 6 Punkten, die ich in der Pressemitteilung der Uni Hamburg vom 18. Februar 2021 bekannt gegeben habe und auch noch sehr viel näher ausgeführt habe, dann werden Sie feststellen, wie ähnlich diese Signaturen sind, die da angesprochen werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Weiße Haus von mir abgeschrieben hat, aber es ist schon verblüffend, ja, diese Übereinstimmung, die Sie da finden können. Ja, jetzt kann man natürlich zuletzt noch fragen, wie konnte es denn sein, dass eine Gruppe von wenigen Virologen die ganze Welt eigentlich an der Nase herumgeführt hat? Und das werde ich immer wieder gefragt. Ich bin sogar gefragt worden in einem Interview mit dem Weltfernsehen, weil sich das niemand vorstellen kann, wie sowas überhaupt zustande kommen konnte. Und natürlich kann sowas nur passieren, wenn es ganz, ganz viele Interessengruppen gibt, die genau das wollen. Und das ist natürlich zunächst einmal China und USA als Staaten, die kein Interesse haben, dass 100% feststehen würde, dass das aus dem Labor kommt. Warum? Natürlich allein schon aus Haftungsfragen. Stellen Sie sich mal vor, wie viel Entschädigungszahlungen geleistet werden müssten gegenüber allen anderen Ländern der Erde, wenn bekannt wird, dass da geschlampt wurde in China unter unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen, sind hochrisikoreiche Experimente durchgeführt worden und dass das auch Jahre schon vorher bekannt war. Oder auch genauso in Haftung eigentlich die USA, die über viele Jahre das Know-how, das biotechnologische Know-how, insbesondere von Zeiten der University of North Carolina, bereitgestellt hat und auch US-Steuergelder bereitgestellt hat, um diese hochrisikoreiche Forschung zu betreiben. Tatsächlich ist diese hochrisikoreiche Forschung aus USA ausgelagert worden in andere Länder. Also nicht nur China, Wuhan, sondern auch nach Georgien, in die Ukraine, in afrikanische Länder. Das ist alles dokumentiert, sogar auf offiziellen amerikanischen Webseiten. Davon wollen deutsche Medien natürlich nichts wissen. Aber auch die Bundesregierung hatte kein Interesse an der Veröffentlichung dieser Erkenntnisse, auch des eigenen Geheimdienstes. Eine Aussage ist, und die liegt mir selbst vor, schriftlich, dass höchste Vertreter der deutschen Politik befürchtet haben, dass bilaterale Beziehungen mit einem der wichtigsten Wirtschaftspartner, nämlich China, signifikant und nachhaltig belastet werden könnten, wenn man das von Seiten Deutschlands äußern würde. Auch die Vertreter des Wissenschaftssystems, der wissenschaftlichen Verbände, Akademien, Herausgeber, wissenschaftliche Zeitschriften, selbst Förderorganisationen, hatten kein Interesse, noch nicht mal an einer offenen Debatte über den Laborursprung. Ja, warum nicht? Das dürfte auf der Hand liegen. Natürlich würde das Ansehen der Wissenschaft in der Gesellschaft nachhaltig stören, wenn nicht schädigen, angesichts des Ausmaßes der Folgen der Corona-Pandemie. Und da lässt man eben erstmal das Thema lieber beiseite. Es könnte auf einem selbst ja zurückfallen. Und dann gab es natürlich noch einflussreiche Interessengruppen. Ich will mal nur eine nennen. Dieser proklamierte natürliche Pandemieursprung wurde zum Beispiel missbraucht als angeblich weiterer Beweis der dramatischen Folgen des Klimawandels. Dazu habe ich erst jüngst einen Artikel in der Berliner Zeitung verfasst. Können Sie gerne mal nachlesen. Was sind die beunruhigenden Fakten für die Zukunft? Und jetzt schauen wir am Schluss noch mal ein bisschen in die Zukunft. Wir wissen, dass wir eine extrem leichte Übertragbarkeit hatten des SARS-CoV-2-Virus, insbesondere der Omikron-Variante, von Mensch zu Mensch. Das war eigentlich die Ursache der Pandemie. Bei einer glücklicherweise niedrigen Sterberate. Da möchte ich aber auch noch mal sagen, also man kann die Sterberate nicht über viele Jahre hinweg mitteln. Es gab natürlich eine Entwicklung durch verschiedene natürliche Mutationen dann des SARS-CoV-2-Virus, sodass die Urvariante natürlich eine andere Sterblichkeitsrate hatte als zum Beispiel später die Omikron-Variante. Und man wusste eben von Anfang an nicht, wie gefährlich, wie tödlich wirklich so ein Virus ist, was aus dem Labor kommt. Und deshalb wurden entsprechend rigide Maßnahmen von Seiten der Politik verordnet. Und deshalb war eben das Militär gleich von Anfang an in USA, in Großbritannien oder auch in Deutschland involviert. Aber eben spätestens im Sommer 2020 wusste man, das Virus ist nicht so gefährlich. Und man hätte natürlich dann entsprechend auch von Seiten der Politik reagieren müssen. Wir wissen aber, dass es sehr viel tödlichere Viren gibt mit Sterberaten von 70-90%. Zum Beispiel Ebola, Nipah-Viren. Und wir wissen auch, dass diese Gain-of-Function-Forschung auch mit diesen extrem tödlichen Viren durchgeführt werden. Es gibt sogar einen wissenschaftlichen Aufsatz zu Gain-of-Function-Experimenten an Nipah-Viren, exakt an diesem Wuhan-Institut für Virologie. Das ist nachgewiesen worden, dass genau dieses Institut auch daran forscht. Nun, wir wissen, dass diese biotechnologischen Verfahren heutzutage es erlauben, die extrem gute Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch mit sehr viel tödlicheren Viren zu kombinieren. Und wir wissen auch, dass kein biotechnologisches Labor, selbst der höchsten Sicherheitsklasse BSL-4, eben sicher ist. Es gibt weltweit eine dreistellige Zahl von Laborunfällen, biotechnologischen Laboren. Das ist eine gewaltige Zahl. Das heißt, wir können das nicht ausschließen, dass sowas passiert. Und tatsächlich, daran will ich erinnern, im Jahr 2012, als Gain-of-Function-Experimente mit Vogelgrippe-Erreger durchgeführt wurden, Vogelgrippe-Erreger sind ja auch sehr tödlich, gab es Wissenschaftler, die abgeschätzt haben, dass wenn man diese Gain-of-Function-Forschung so weiterlaufen lässt, dass dann innerhalb von 10 Jahren mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit eine Pandemie ausbrechen wird. Das hat man 2012 abgeschätzt. Innerhalb von 10 Jahren, rechnen Sie weiter, ja, es ist zu 100% eine Pandemie eingetreten. Ja, und das ist zum Beispiel so eine Arbeit, die ich gerade erwähnt habe an Vogelgrippe-Erreger. Das war eigentlich Auslöser dieser ganzen Gain-of-Function-Debatte. Es ist so, dass also bis zu diesen Experimenten Vogelgrippe-Erreger eigentlich nicht so gefährlich waren für den Menschen. Warum nicht? Weil die nicht leicht auf den Menschen übertragbar waren. Es gibt da eine natürliche Adaptionsbarriere beim Sprung eines Virus von einer Spezies zur anderen, also zum Beispiel Geflügel auf Säugetiere. Und diese Adaptionsbarriere hat man überwunden in diesen Experimenten, die von 2 Gruppen durchgeführt wurden. Es steht sogar noch im Abstract in der Zusammenfassung, dass diese Vogelgrippe-Erreger bis dahin eben nicht die Eigenschaft hatten, sich leicht zum Beispiel über Luft auf Menschen zu übertragen. Das steht sogar noch in der Zusammenfassung als Bestätigung. Aber dann als Konsequenz der Arbeiten steht dann, dass man das im Labor geschafft hat. Und da steht auch noch, and therefore constitute a risk for human pandemic influenza. Also die haben auch damals schon das Risiko gesehen, dass eine menschliche Pandemie basierend auf Vogelgrippe-Erreger zustande kommen könnte. Und wenn Sie jetzt gerade in den letzten Monaten immer wieder auch gehört haben von der potenziellen Gefahr einer Vogelgrippe-Erreger-Pandemie, dann wissen Sie spätestens jetzt, dass das eine Gefahr ist, die überhaupt erst 2011, 12 in diese Welt gekommen ist. Und zwar nicht durch natürliche Prozesse. Jahrtausende hatte der Mensch nicht Probleme mit einer Vogelgrippe-Pandemie aufgrund dieser Tatsache. Aber der Mensch hat dafür gesorgt, dass wir diese Probleme vielleicht bekommen können, wenn dieser Wahnsinn nicht endlich gestoppt wird. Und natürlich gab es entsprechende Kommentierungen, auch in der Zeitschrift Nature. Fierce draw over lab-bred flu. Declan Butler schreibt, it is a nightmare scenario. Es ist ein Albtraum, dass eine menschliche Pandemie ausgelöst wird durch einen Unfall in einem Labor auf der Basis eines menschgemachten, tödlichen Influenza-Virus, dieses Vogelgrippe-Erregers. Bereits hier im Dezember 2011. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die US-amerikanische Regierung für 3 Jahre zwischen 2014 und 2017 die Förderung dieser extrem risikoreichen Forschung eingestellt hat. Allerdings wurde die dann wieder aufgenommen und in der Zwischenzeit wurde, wie gesagt, diese hochrisikoreiche Forschung verlagert, insbesondere nach Wuhan und viele andere Orte. Nun, auch in Deutschland wurde das kurz debattiert. Die Frankfurter Allgemeine hat ein Interview publiziert am 18. Februar 2012 mit 3 Vertretern der Virologie, darunter Christian Drosten. Und Sie lesen die Überschrift Biosicherheit künstlicher Viren, wir reden nicht von Zoonosen. Und da steht, wir müssen die Risiken aushalten. Das heißt, Herr Drosten und 2 Kollegen sagen Ihnen, Sie und die ganze Weltbevölkerung müssen diese Risiken aushalten. Ich frage mich, wo bleibt Moral und Ethik bei einem der hochgejubelten Experten der Virologie in Deutschland? Und es ist vollkommen klar, dass Virologen, die eben sich so in dieser Form geäußert haben, und das sind ja nicht nur Christian Drosten und Kollegen in Deutschland gewesen, Anthony Fauci hat eine entsprechende Aussage auch gemacht in den USA 2012. Er hat wörtlich gesagt, dass angeblich der Erkenntnisgewinn aus dieser Gain-of-Function-Forschung das Risiko einer weltweiten Pandemie wert wäre. Zitat. Und 2017 hat er noch gesagt, there will be a surprise outbreak. Es wird einen überraschenden Ausbruch einer Pandemie geben. Er wusste das. Er wusste, dass das irgendwann eintreten wird, wenn man so hochgefährliche Forschung gar noch verlagert in ein Land, wo man weiß, dass die Sicherheitsstandards der biotechnologischen Labore entsprechend niedrig sind. Es war eine Katastrophe mit Ansage. Und es ist natürlich klar, dass diese Virologen, die solche Aussagen getätigt haben, wir müssen die Risiken aushalten, dann natürlich alles getan haben zu Beginn der Pandemie, um diese Möglichkeit eines Laborursprungs auszuschließen. Hier auch wieder nur ein Beispiel des Magazins Focus vom 14. Mai 2020. Überschrift, kompletter Unsinn, Drosten widerlegt Labortheorie und bügelt Nobelpreisträger nieder. Damit war Luc Montagnier gemeint. Und da stand dann, Top-Virologe Christian Drosten erklärt, warum es nur eine Antwort darauf geben kann, nämlich auf die Frage, ob dieses Virus womöglich aus dem Labor stammt. Nein, hat er gesagt. Es ist ausgeschlossen. Und zwar nicht nur in diesem Interview. Sie können beliebig viele Interviews recherchieren. Und jetzt heutzutage, sagt er, er wäre immer offen gewesen bezüglich dieser Frage des Virusursprungs. Er ist immer offen gewesen. Das erklärt er in Interviews, das erklärt er vor Gericht. Ja. Ich glaube, er sollte mal die 10 Gebote besser studieren. Ja, auch in Europa hat diese Diskussion dann Fahrt aufgenommen. 3 Nobelpreisträger und 53 weitere Wissenschaftler haben an den Präsidenten der Europäischen Kommission geschrieben damals. Auch der Deutsche Ethikrat. Jetzt kommen wir nochmal zu den Institutionen, die sich eigentlich um Ethik und Moral kümmern sollen. Auch der Deutsche Ethikrat hat sich damit beschäftigt. 2014 und eine Stellungnahme verfasst, Biosicherheit, Freiheit und Verantwortung in der Wissenschaft. Und Sie sehen schon, die Freiheit der Wissenschaft wurde ganz oben natürlich angesiedelt und die Verantwortung wurde mehr oder weniger hier auf die Wissenschaft übertragen. Das haben im politischen Raum nicht alle so gesehen. Am 30. September 2015 gab es eine Gesetzesinitiative von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die haben einen Antrag gestellt auf eine gesetzliche Regulierung von biosicherheitsrelevanter Forschung. Aber dieser Antrag wurde abgelehnt von der damaligen Bundesregierung. Und zwar wurde gesagt, dass das Ganze letzten Endes doch einer freiwilligen Selbstregulierung durch die Wissenschaft übertragen werden soll. Und insbesondere gab es eine gemeinsame Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Nationalen Akademie Leopoldina, die besonders eben darauf hingewirkt haben, dass es keine gesetzliche Regulierung geben sollte und dass alles letzten Endes in der Wissenschaft selbst im Rahmen einer Selbstverwaltung geregelt werden könnte. Sie können sich natürlich vorstellen, dass jetzt, wo wir wissen, dass diese Pandemie, diese wahnsinnige Katastrophe letzten Endes durch wissenschaftliche Arbeit entstanden ist, dass die Verantwortlichen, die das eigentlich verfasst haben und die das damals gesagt haben, dass es gar keine gesetzliche Regulierung braucht, natürlich sich unglaublich schwer tun, auch nur annähernd eine Debatte zu führen. Zu dieser Debatte war ich zu jedem Zeitpunkt bereit. Und egal, welche wissenschaftlichen Verbände, Akademien, Förderorganisationen und auch Vereinigungen jeglicher Art, egal ob in der Physik, in der Virologie oder sonst wo, es ist keiner bereit, sich dieser öffentlichen Debatte zu stellen, weil jeder weiß, was da schiefgelaufen ist. Und ich mag am Schluss nochmal zitieren, weil ich Ihnen zeigen möchte, dass das nicht irgendwie jetzt eine Privatmeinung eines Physikers ist, der sowieso fachfremd ist. Nein, es gab im September 2021 einen Sachstandsbericht der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags. Ich habe hier extra noch das Aktenzeichen Ihnen mitgebracht. Und darin steht, und ich zitiere jetzt aus diesem Sachstandsbericht, mit Blick auf die Forderung des Deutschen Ethikrats von 2014 lässt sich feststellen, dass es keine gesetzliche Regulierung biosicherheitsrelevanter Forschung erfolgte. Vielmehr wurde die Verantwortung der Wissenschaft übertragen, die seither Formen der Selbstregulierung entwickelt hat. Wie gut das geklappt hat, haben wir gesehen. Ein bundesweit einheitlicher Kodex für Biosicherheit, wie vom Deutschen Ethikrat gefordert, liegt nicht vor. Und eine breite Verankerung der Thematik in Außen- und Weiterbildungsverordnungen ist nicht ersichtlich. Also schlimmer kann der Zustand eigentlich nicht sein. Ich will hier nur noch mal von meiner Seite ganz klar festhalten, dass diese Forschung, die wir als Gain of Function Research of Concern bezeichnen, also Gain of Function Forschung, Funktionszugewinnforschung mit pandemiefähigen Erregern, nichts anderes ist als eine grobe Verletzung der internationalen Biowaffenkonvention von 1972. Es ist eine Verletzung einer Konvention, die von sehr vielen Staaten mit unterschrieben wurde. Und man hat Tricks gebraucht, um diese internationale Konvention zu umgehen. Man hat letzten Endes diese hochrisikoreiche Forschung ausgelagert aus Militäreinrichtungen, aus dem Department of Defense zum Beispiel in USA, aus dem Verteidigungsministerium und hat das integriert in eine Unterabteilung der National Institutes of Health. Also so nach dem Motto, diese Art der Forschung würde ihrer Gesundheit dienen. Ne? National Institutes of Health dient ja angeblich der Gesundheit. Und da hat man diese Abteilung geschaffen, die nichts anderes getan hat, als letzten Endes verdeckte Biowaffenforschung unter dem Deckmantel letzten Endes angeblich wissenschaftlicher Neugier. Und das Erstaunliche ist, dass eben die nationalen Wissenschaftsakademien eigentlich Prinzipien auch formuliert haben. Ich zitiere mal da einen Satz, Scientists who become aware of activities that violate the Biological and Toxin Weapons Convention or internationally customary law should raise their concerns with appropriate people, authorities and agencies. Also, die haben dazu aufgefordert, dass Wissenschaftler, denen eben Aktivitäten bekannt werden, die eigentlich diese Biowaffenkonvention verletzen, dass sie sich zu Wort melden sollen und darauf aufmerksam machen sollen. Sie sollen Autoritäten und Institutionen informieren. Ich kann Ihnen nur sagen, das habe ich getan. Vor Veröffentlichung meiner Studie durch die Pressestelle der Uni Hamburg am 18. Februar 2021 habe ich Vertreter, und zwar allerhöchste Vertreter aller politischen Parteien in Deutschland, ich habe Vertreter der Wissenschaftsorganisationen, der Wissenschaftsakademien, und zwar aller maßgeblichen Akademien, insbesondere auch der zwei nationalen Akademien in Deutschland, aber auch unglaublich sonstige Institutionen angeschrieben. Ohne nennenswerte Resonanz. Eine Resonanz hatte ich Ihnen schon mitgeteilt. Ein wirklich ganz hoher Vertreter der deutschen Politik hat darauf aufmerksam gemacht, wir dürfen unsere Wirtschaftsbeziehung mit China nicht gefährden. Ja, das also zu dieser Empfehlung. Was fordern wir von Seiten der verantwortungsbewussten Wissenschaftler? Und das haben wir in der sogenannten Hamburger Erklärung vom Februar 2022 formuliert. Wir fordern ein sofortiges weltweites Moratorium der Genofunction-Forschung, die gefährliche Krankheitserreger für Menschen ansteckender, virulenter und tödlicher macht. Wir fordern einen völkerrechtlichen Vertrag für die Festlegung der Grenzen biosicherheitsrelevanter Forschung. Wir fordern internationale Überwachungsmechanismen zur Einhaltung der Mindeststandards und gegebenenfalls auch von Verboten. Und wir brauchen mit Sicherheit eine kritische Betrachtung von Vorgängen in der Wissenschaft, gerade auch zum Thema des Ursprungs der Corona-Pandemie. Ich möchte schließen mit einem Zitat von David Relman. Er ist einer der vielbeachteten Professoren für Mikrobiologie und Immunologie der Stanford Medical School. Und er hat gesagt, ich zitiere das zunächst einmal im Englischen, "It is unethical to place so many members of the public at risk and then consult only scientists or even worse, just a small subset of scientists and exclude others from the decision-making and oversight process." Also, er hat gesagt, es ist unethisch, so viele Menschen, so viele Vertreter der Öffentlichkeit hier einer solchen Gefahr auszusetzen und dann diesen ganzen Prozess der Konsultationen nur Wissenschaftlern zu überlassen. Oder viel schlimmer, nur einem ganz geringen Teil der Wissenschaftler zu überlassen. Also genau den Virologen, die genau diese Gain-of-Function-Forschung weiter betreiben wollen. Alles andere sind ja Fachfremde, sind ja keine Experten. Also die dürfen gar nicht mitreden. Das ist die Argumentationslinie. Und da sagt Relman ganz klar, das ist unethisch, was hier geschieht und was durch die deutsche Politik zugelassen wird, nach wie vor. Ja, vielleicht noch eine Schlussbemerkung. Sie alle kennen vielleicht das schöne Büchlein von Friedrich Dürrenmatt, der ja vor langer Zeit die Gefahren von Atomwaffen, von Kernwaffen thematisiert hat in dem berühmten Büchlein Die Physiker. Und da steht unter anderem, es gibt Risiken, die man nie eingehen darf. Der Untergang der Menschheit ist ein solches. Und da steht auch drin, der Inhalt der Physik geht die Physiker an, die Auswirkung alle Menschen. Ich würde im übertragenen Sinne sagen, der Inhalt der Virologie geht die Virologen an, die Auswirkung alle Menschen. Und was alle angeht, können nur alle lösen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.